Ja, ich wiederhole mich wahrscheinlich, wenn ich sage, ich freue mich, wieder einmal, also zum zweiten Mal hier bei euch sein zu können. Ist ja nicht so, dass ich die meisten von euch erst zum zweiten Mal sehe, sondern meine Frau, die Vicky, hat einige Verwandte hier in der Gemeinde und auch einige bekannte Gesichter. Wir denken immer noch sehr, sehr gern. Ich habe mich letztens erst darüber unterhalten, mit welchem Hochzeitsauto ich zu meiner Hochzeit gefahren wurde. So ein dunkelrotes Cabriolet, Cadillac, kann das sein? So ein sehr, sehr schönes Auto. Und jemand aus eurer Gemeinde hat uns damals die Ehre erwiesen, uns als junges, grünes, grün hinter den Ohren Brautpaar durch die Gegend zu fahren. Und es war ein wunderschöner Tag für uns, an den wir immer noch sehr, sehr gerne zurückdenken. Dankeschön immer wieder dafür. Danke, dass ich heute bei euch sein darf und dass ich gemeinsam mit euch unseren Herrn anschauen darf. Denn das ist das Vorrecht, besonders in der Weihnachtszeit. Ich bin dankbar für diese Zeit der Stille schon an diesem Morgen, wo wir Zeit haben, auf unseren Herrn zu schauen. Ich weiß nicht, wie laut oder wie leise bei euch die Weihnachtszeit ist, wo wir so am Tag vor dem ersten Advent, also letzten Samstagabend, genau vor einer Woche, mit Vicky zu Hause saßen und so einen kleinen Adventskalender für unseren ältesten Sohn, der Marc, der ist jetzt 2,5, zusammengebastelt haben. Da hat der Marc das gehört, weil er schläft jetzt nur mit offener Tür ein. Er will immer die Tür auflassen, damit er uns hört. Und dann ruft er mich, Papa, bitte komm, komm sofort. Ich habe doch schon eben eine Dreiviertelstunde mit dir rumdiskutiert. Okay, gehst du nochmal hoch. Was ist denn, Marc? Will sehen, was ihr da macht, sagt er zu mir. Nee, das ist eine Überraschung. Will die Überraschung sehen. Dann ist es ja keine Überraschung mehr, Marc. Das geht nicht. Will aber, na gut, so wie Kinder sind, muss mich jetzt nicht lang wiederholen. Da musste ich ihm sagen, du darfst es morgen früh aufmachen. Da sind so ganz viele kleine Tütchen für dich und die darfst du aufmachen. Und jeden Tag, wenn du so eine Tüte aufmachst, da ist ein kleines Geschenk für dich. Und wenn du das aufmachst, dann darfst du sagen, bald ist Weihnachten, juhu! Und dann habe ich ihn gefragt, und was ist Weihnachten? Und sagt er, da gibt's ganz viele Geschenke. Ich so, richtig, du bist schon gut gepolt. Warum gibt's denn so viele Geschenke? Weiß nicht, sagt er. Sag ich, weil Gott uns ein Geschenk gemacht hat. Und zwar hat er uns seinen Sohn, den Jesus, geschenkt. Und dann die perfekte Frage, aber wo ist dieser Jesus? Ja. Weil er war ja, es war ein Geschenk. Warum ist es nicht da? Ich sehe es ja nicht. Ich habe ihm gesagt, er ist im Himmel. Oh, sagt er, will auch dahin. Und sage ich, oh nee, noch nicht bitte. Ich hoffe sehr bald. Ja, Marc, ich hoffe, dass wenn du groß bist, du auch ein Freund von Jesus wirst, weil im Himmel sind nur die Freunde von Jesus. Und sagt, er will auch ein Freund sein. Dann habe ich ihm gesagt, ja, da musst du zu Jesus sagen, ich habe dich ganz doll lieb. Dann sagt er, ich liebe dich, Jesus. Dann habe ich gesagt, und dann musst du sagen, ich will dein Freund sein. Ich will dein Freund sein, Jesus. Und bevor ich was sagen könnte, sagt er zu mir, und dann sagt der Jesus ja. Und es war für mich so ein schöner Moment. Ich glaube jetzt nicht, dass er wahnsinnig viel verstanden hat. Aber es war, ich habe an dem Tag, glaube ich, mehr noch verstanden als er. Einfach wie herrlich das ist zu sehen, einfach aus dem Kindermund sowas zu hören. Und dann sagt Jesus ja zu mir. Ich hoffe, er sagt es auch eines Tages zu Jesus oder andersrum zu Marc. Ich sag andersrum gesagt, dass Marc das eines Tages Jesus fragt. Aber mich hat an diesem Abend begeistert und ich habe darüber nachgedacht, was hat wohl Jesus dann in dem Moment gedacht? Über meinen kleinen Menschen. Das könnte irgendein kleines Kind sein. Über diesen kleinen Menschen, der solche Worte sagt, wie viel auch immer aus seinem Kopf da oder seinem Herzen echt ist oder Verständnis da ist. Was denkt sich unser großer Gott in dem Moment? Und ich habe über die Frage von Marc, und die stellt er mir seitdem immer wieder, wenn wir diese Geschichte abends ihm erzählen, weil er will jetzt jeden Abend davon hören, was am nächsten Tag für eine Überraschung kommt. Und er sagt immer wieder, und wo ist dieser Jesus? Vielleicht fragst du dich das auch, gerade an Weihnachten, wo man scheinbar so viel von Jesus oder von ihm und seiner Botschaft sieht, weil die halbe Welt feiert Weihnachten. Meine Kinder, die Hälfte von denen in der Schule sind muslimischen Glaubens. Und die feiern teilweise auch Weihnachten. Ich frage dann immer, wie macht ihr das denn dann zu Hause? Was feiert ihr da? Ja, es gibt halt Geschenke. Habt ihr auch einen Tannenbaum? Ja, ich kann Ihnen den mitbringen, den können wir in den Klassenraum aufstellen. Dann bringen die mir den und ich denke mir, yo, wenn Kitsch noch keine Definition hat, dann kann man ein Foto von diesem Baum, der jetzt bei uns im Klassenraum steht, ins Internet stellen. Wundervoll. Ein türkisches Mädchen hat das gebracht. Total herrlich. Das ist Weihnachten. So feiern türkische Familien teilweise unter uns Weihnachten. Auf der ganzen Welt ist diese Botschaft von diesem Jesus, der Gott, der Mensch geworden ist. Aber ich frage mich immer, ist Jesus wirklich da mittendrin? Ich will jetzt gar nicht großartig die Art und Weise, wie wir Deutschen, wie die westliche Welt Weihnachten feiert, jetzt irgendwie großartig hier philosophisch hinterfragen. Ich frage mich einfach ganz echt, und wenn man das so aufs Echteste runter reduziert, feiern wir an dem Moment, dass Menschen den lebendigen Gott erwarten und ihm begegnet sind? Sind Menschen baff von Jesus und sagen sie, deswegen sind sie so fröhlich und feiern und machen alles so schön? Ich, wenn ich in das Wort Gottes schaue, und das ist das, was wir heute Morgen machen wollen, ich frage mich eher immer und immer und immer wieder, Gott, der die Menschheit gemacht hat, ich werde es gleich noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen wollen an dem Text, den wir uns heute anschauen. Er hatte einen Plan mit den Menschen, mit jedem, der heute hier morgen sitzt, mit jedem von meinen Schülern, ob sie türkisch, arabisch, deutsch, kurdisch oder sonst was sind. Mit jedem von ihnen hat er einen Plan, weil er hat sie sich alle ausgedacht. Von den Psalmen wissen wir, dass jeder einzelne Mensch, der jemals seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, sogar die, die es denen nicht erlaubt wurde, von ihrer Eltern, aus welchen Gründen auch immer, überhaupt einmal einen Fuß auf die Welt zu setzen, die früher gestorben sind, bevor sie das Licht dieser Welt gesehen haben. Alle diese Menschen sind im Mutterleib von Gott bereitet. Das sagt der David uns in seinem Psalm. Und wenn Gott es sich doch so toll ausgedacht hat und wenn Gott jeden der Menschen gewollt hat und nachher, nachdem das Ganze, ich muss es vielleicht jetzt nicht die ganze Heilsgeschichte erzählen von Gott mit den Menschen, aber dann am Ende sich Gott gesagt hat, ich möchte wieder, dass ich es schaffe, einen Weg zu machen, dass die Menschen wieder zu mir zurückkommen können. Wenn die Menschen ihm noch so wichtig sind, dann frage ich mich, Gott, warum kommst du so leise auf diese Welt? So versteckt und ungesehen. So, dass man vielleicht nicht nur mein Sohn als kleiner Mensch fragen muss, wo ist dieser Jesus? Sondern vielleicht du in deinem Leben, obwohl du vielleicht schon nicht selten in diesem Gottesdienst gesessen hast, dich fragst manchmal, wo bist du, Jesus? Wo sich viele Menschen, die sagen, ich kann mit diesem Gott nichts anfangen, gerade in dieser Weihnachtszeit sich fragen, wo ist dieser Gott, wo ist dieser Jesus, von dem die Menschen, die Christen, erzählen, dass er so krass das Leben wohl verändert? Wo ist er? Wo ist dieser Jesus? Warum, wenn er doch der allmächtige Gott selbst ist, ist es nicht ein riesen pompöses Trara und ein Tamtam und ein wahnsinnig herrlicher und herrschaftlicher Auftritt, wenn er auf diese Welt kommt? Warum zittert nicht die ganze Welt, als der Sohn seinen Fuß auf diese Welt gesetzt hat und bebt, weil der Schöpfer seine Schöpfung betritt? Die Juden haben auf einen gewartet, unter dem alle, die ganze Welt und vor allem diejenigen, die sie unterdrückt haben, erzittern. Naja, sagt sich vielleicht die meisten Menschen, die das hören, es kann ja jeder glauben, was er will. Es kann ja jeder in dieser schönen, friedlichen Zeit an Weihnachten, wenn man sich so besinnen möchte, daran glauben. Es kann ja jeder erzählen, dass da irgendein Jesus mal auf die Welt gekommen ist. Ich möchte mal in diesen Text schauen, den wir uns heute Morgen anschauen möchten. Vers 18 im ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums lesen wir, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut, also verlobt, versprochen war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Wir könnten noch die Verse davor lesen, die Verse danach, wo wir die ganzen Begegnungen lesen, die Gott für wichtig empfunden hat, dass seine Zeugen, die uns das Evangelium aufgeschrieben haben, sie für uns, für alle Ewigkeit oder für solange es diese Welt gibt, festhalten. Was war los, als Gott diese Erde betreten hat? Und dann erzählen sie uns von den großartigen Dingen, die da durch die ganze Welt gingen, wie ein Lauffeuer, oder? Ein paar kleinen Hirten. Ich denke mir immer, wenn ich die sehe, so von den sozialen Schicht waren es vielleicht so die Leute, wie wenn ich mal durch Bonn gehe, so durch die City, man will auf den schönen Weihnachtsmarkt, läuft so ein paar Leuten vorbei, die da sitzen, kalt, es frieren. Das Einzige, womit sie sich warm halten, ist der Alkohol. Und wenn jetzt so ein Mensch zu mir laufen würde und sagen würde, ich habe die tollste Nachricht der Welt, der Retter dieser Erde ist geboren, dann denken sich wahrscheinlich, oder nicht zu mir vielleicht, der ich die Geschichte kenne, sie laufen auf den Weihnachtsmarkt, da wo die Leute Weihnachten feiern, da wo es um Gott geht und Jesus. Und dann läuft so einer auf den Weihnachtsmarkt und sagt, hey, der Retter der Welt ist geboren. Und was denken die ganzen Leute? Ja, sag uns wo und wir laufen dahin. Nein. Sie haben wahrscheinlich Mitleid, die meisten. Andere ekeln es vielleicht an und sagen, komm, sei ruhig und trink weniger. Ich weiß nicht, was Jesus sich gedacht hat, was Gott sich gedacht hat als so Hirten. Das war so wirklich einer der untersten sozialen Schichten, die da irgendwo in der Pampa mit ihren Schäfchen rumliefen. Und ihnen sagte er das als eine der ersten Geschöpfe dieser Erde. Mit einem Wahnsinnschor. Ich denke mir, Mann, das war wahrscheinlich der schönste Sound, die schönsten Klänge und Töne, die jemals diese Atmosphäre erfüllt haben. Und es sind ein paar Hirten und ihre Schafe, die das gehört haben. Gott, ich verstehe dich nicht, warum du das so leise machst. Oder so für so wenige. Dann kommt Gott zu einem Teenager-Mädel und sagt ihm, hey, ein Engel wird kommen und du wirst schwanger werden. Ohne Mann. Stell dir vor, dieses Mädchen erzählt dir das. Ich bin schwanger. Aber ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Wirst du sagen? Klar doch. Kein Problem. Hatten wir letztes Jahr auch schon. Oder da kommt irgendein verlobter Kerl zu dir. Ja, ein Normalo. Und der erzählt dir, ich habe diese Nacht geträumt. Und meine Verlobte ist schwanger. Wahrscheinlich hast du nicht nur geträumt. Ja, von Gott selbst. Und ich soll sein Ziehvater werden. Das klingt alles total gut, ne? Es klingt alles so, das kann sich nur Gott ausgedacht haben. So genial ist dieses Regiebuch. Und ich habe mir die Frage gestellt, Gott, warum machst du das so? Und ich möchte uns an diesem Morgen anhand von diesem Josef, weil ich das andere alles zu lange dauern würde, sich das alles andere noch anzuschauen, versuchen, eine Antwort darauf zu finden, warum Gott so und nicht anders auf die Welt kommt. Warum Gott so und nicht anders Mensch geworden ist. Dieser Josef, wir lesen nicht viel von ihm, in seinem Wort Gottes. Wir lesen eigentlich nur ein einziges Attribut. Wir lesen, er war fromm. Er war ein frommer Mann. Ein verlobter frommer Mann. Einer, der Träume gehabt hat. Ein ganz normaler, der sein kleines Mädchen, könnte man heutzutage vielleicht fast sagen, zu der Zeit war es wahrscheinlich ein Teenie-Mädel. Das war die Zeit, wo man verlobt wurde, vielleicht schon früher, aber wo man auch eventuell schon verheiratet wurde. Mit 16, vielleicht 14, vielleicht 17, keine Ahnung. die waren damals schon etwas frühreifer als wir heute in dem Alter. Zumindest die Mädels heute und die Jungs auch. Sowieso. Und er hat davon geträumt, sie sich zu sich nach Hause zu holen. Vielleicht als Zimmermann, einfacher, bodenständiger Job hat er schon an dem Häuschen rumgebastelt, das weiß ich nicht. Und er hat davon geträumt, seine Maria bald zu sich zu holen. Ich weiß nicht, wie er Josef das erfahren hat. Vielleicht hat er irgendwie den Klatsch von seiner Tante mitbekommen. Oder von irgendeiner Nachbarin. Hast du schon gehört? Die Maria ist schwanger. Von einem Engel.
Mhm.
Oder vielleicht hat er das von seinen, na gut, Fußballvereine hatten die damals nicht. Aber vielleicht von irgendwelchen anderen Leuten mitbekommen und es ging durch die Gassen. Vielleicht war er gar nicht der Erste, der das wusste von diesem Engel. Ich weiß es nicht, die Bibel sagt uns nicht dazu, deswegen will ich jetzt aufhören, hier irgendwelche Vermutungen weiter anzukurbeln. Ich weiß nicht, wie er es erfahren hat. Aber er hat es erfahren, dass sie schwanger war, noch nicht vom Engel. Er hat erfahren, dass seine Maria schwanger war und er wusste ganz genau, das war nicht ich. Und wenn ich das nicht war, dann war das jemand anders. Und wenn es jemand anders war, dann will ich die nicht. Weil die war mir versprochen. Und das Spannende ist, was jetzt hier über Josef erzählt wird, er ist ein frommer Mann. Hier kommt jetzt das einzige Attribut. Und weil er dieser fromme Mann ist, dachte er, das kann ich nicht mit mir machen lassen. Was werden die Menschen von mir denken? Ich, der fromme Josef, ich habe mit sowas nichts am Hut. Ich habe meine Frau wirklich nicht vor der Ehe berührt. Denn Josef wusste, Gott hat sich die Ehe gedacht wie das Feuer für den Kamin. Mein Freund baut gerade ein Haus. Und das Haus, sein Grundstück ist direkt an der B56 in Alfter. Und er hat sich letzte Woche überlegt, ich habe zu viel Holz im Garten. Und er hat ein Feuerchen gemacht. Ganz schnell verbrennen, das muss ich ja nicht unbedingt entsorgen. Auf einmal standen 3 Züge der Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften bei ihm vor der Haustür. Von der B56, mittlerweile gibt's Handys in den Autos, die Leute haben gedacht, schlimmes Feuer. Und da standen sie denn da. Darf man nicht in Deutschland. Ja, kann gefährlich werden, das Feuer. Gut, die Geschichte, wie die zu Ende geht, ist jetzt hier nicht wichtig. Josef wusste, die Sexualität ist für die Ehe gemacht, wie ein Feuer in einem Kamin. Und da entfaltet das eine wunderschöne Wärme und ist etwas Herrliches. Er sagte, ich bin ein frommer Mann, mit mir nicht. Diese Schande lasse ich nicht auf mir kommen, dass man das über mich behauptet. Denn was hätte er damit gesagt, wenn er Maria zu sich trotzdem als seine Frau geholt hätte? Was wäre das für eine Aussage gewesen?
Ich war's, genau.
Er war jetzt ganz schön im Dilemma. Aber das Interessante ist, was für eine Eigenschaft mit ihm damit verbunden wird, dass er gesagt, dass gesagt wird, er war ein frommer Mann. Was für eine Reaktion, ein Handeln damit hier direkt in Beziehung gesetzt wird. Das heißt nämlich nicht, dass er dann an sich gedacht hat, sondern weil er ein frommer Mann war, wollte er sie, seine Frau, nicht in Schande bringen, die ihn doch so sehr hier in Schande gebracht hat angeblich. Weil er war es ja nicht. Sie hat ihn betrogen. Und alle denken jetzt, er war's. Was für eine Schande in der Gesellschaft. Aber er hat daran gedacht, ich will sie nicht in Schande bringen. Ich will nicht hingehen und vor allen Leuten proklamieren, ich war's nicht, ich löse diese Verlobung. Sie ist diejenige, die mich betrogen hat, die unehelich Geschlechtsverkehr hatte. Es war nicht unbedingt eine Zeit, wo jede Ehebrecherin oder Frau, die unangemessen nach dem Wort Gottes zu der dem Verständnis der Juden Geschlechtsverkehr hatte, mit einem Mann, dass sie sofort gesteinigt wurde. Aber was sicher war, was sehr sicher war, ist, sie war ziemlich, ziemlich am Rande der Gesellschaft. Sie hatte eigentlich sehr wenig Chancen, einen zweiten, jemals noch einen Mann zu kriegen. Jemals noch jemanden zu haben, der für ihr Leben sorgt. Der für das Kind, das ja da wächst, sorgen wird. Sie war eigentlich eine Ausgestoßene. In dem Moment, wo er gesagt hätte, ich distanziere mich von ihr, ich löse die Verlobung. Und deswegen steht hier, weil er fromm war, weil er in seiner Gottesfurcht auch seine Verlobte so hoch geachtet hat, die trotzdem theoretisch in seinen Augen so gesündigt hat. Er wollte sie heimlich verlassen, das leise machen. Er wollte sie nicht öffentlich bloßstellen und damit die Chance geben, denjenigen, der dieses Kind gezeugt hat, eventuell an seiner Statt, sich mit ihr zu verloben. Wäre auch nicht so das Ideale, aber in seiner Sicht wäre es die beste Möglichkeit, das Beste, wie man aus dieser Geschichte noch halbwegs rauskommt. Das war der Josef. Das waren die Gedanken, die er hatte. Das war sein Herz, wie er reagiert hat. Hätte sich dieser Josef übrigens anders entschieden. Und wäre er abgehauen, das nur so am Rande in der Klammer gesagt, hätte an Gottes Geschichte mit seinem Sohn und mit der Menschheit gar nichts geändert an dieser Stelle. Er wäre den Weg weitergegangen. Sein Sohn wäre auf die Welt gekommen. Gott hat damit kein Problem. Er hat in seiner Linie, bis Jesus geboren ist, schon eine Prostituierte und noch keine Jüdin, alle möglichen Frauen, die alles Mögliche gemacht haben. Das ist kein Problem für ihn gewesen, mit einer Ehebrecherin angeblich oder einer unerlaubt Geschlechtsverkehr habenden verlobten Frau ein Kind gekriegt haben, dass das sein Sohn will. Das ist kein Problem für Gott gewesen. Ich will jetzt mal den Josef anschauen. Er hätte auch seine Geschichte ohne Josef zu Ende machen können. Aber Josef hat sich festgehalten an dem, was der Engel, was Gott selbst ihm gesagt hat. Ich finde das auch so toll, wie wir das hier lesen. Wir lesen im Vers 18, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, dass sie schwanger wurde. Es ist einfach so in Josef sein Leben reingebrochen, diese Situation. Und alle seine Träume waren vorbei. Und alles, was er sich erhofft hat mit seiner Maria, war auf einmal zerbrochen. Und als er diese ganzen Gedanken, die ich eben ausgemalt habe, so bei sich dachte, wie soll ich es machen? Wie soll ich es schaffen, dass sie möglichst gut wegkommt, die Maria und ich auch, kommt der Engel und sagt, Josef, du Sohn Davids. In dem Moment sagt der Josef, und wir lesen es ein paar Verse vorher, da ist der ganze Stammbaum erzählt. Manchmal fragt man sich, warum sind diese Stammbäume da? Ja? Total interessant. Vorher lesen wir einfach, der Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria. Vielleicht dachte sich der Josef in dem Moment, hallo, nee, mein Vater heißt nicht David. Du hast was verwechselt, vielleicht bin ich der Falsche, vielleicht meinst du nicht mich. Mein Vater heißt Jakob. Ja? Der Engel sagt das hier ganz bewusst. Und die Bibel schreibt das hier ganz bewusst, nach diesem Stammbaum, dass der Engel sagt, Josef, du Sohn Davids. Jeder Gläubige, und Josef war ja ein frommer Israelit, wusste ganz genau, was das heißt. Wusste ganz genau, worauf dieser Engel hier anspielt. Wusste ganz genau, welcher David gemeint ist. Und was es heißt, wenn er Sohn Davids genannt wird. Und ich glaube, das war vielleicht der erste Moment, oder der zweite. So eine Engelserscheinung ist auch nicht so unbedingt alltäglich. Der zweite Moment, wo Josef sich gedacht hat, das, was hier passiert, da ist es irgendwas Besonderes. Das, was hier gerade los ist, ist größer als ich mit all meinen Tränen, die ich jetzt vielleicht hatte durch die Sache, aber auch mit all meinen Träumen und meinen Sorgen und all mein Durcheinander, was gerade in meinem Leben los ist. Da kommt ein Engel zu mir. Er nennt mich Sohn Davids. Was ist hier los? Und dann sagt der Engel zu ihm, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt, Gott mit uns. Eine Jungfrauengeburt. Ich glaube auch dem Josef, wir denken ja manchmal in unserer aufgeklärten Welt, die waren damals vielleicht noch nicht ganz so weit zu verstehen, dass das nicht funktioniert. Ja, haben sie sich vielleicht gedacht, vielleicht ist es irgendwie anders, ja, das Kind in die Frau reingekommen. Weiß ich halt einfach nicht. Ich habe noch nie so weit gelernt in meinem Leben und bin noch nicht so weit gereist, dass ich von sowas gehört hätte. Vielleicht gibt es ja irgendwo. Die waren nicht doof, die Leute damals. Die wussten ganz genau, ohne Mann gibt's bei einer Frau kein Kind. Das war einfach, 1+1. Das wussten die sogar vielleicht besser als das 1+1. Das wusste der Josef ganz genau. Eine Jungfrauengeburt. Er wusste ganz genau, Deswegen wollte er sie übrigens ja auch verlassen. Denn wenn er nicht gewusst hätte, das funktioniert nicht, was die Frau mir und der Engel mir dort erzählt, theoretisch in seinem bisherigen Universum, dann hätte er sie ja nicht gedacht zu verlassen. Aber Gott erinnerte ihn hier, pass mal auf. Merkst du nicht, was da gerade passiert? Das ist das, was ich euch versprochen habe. Das, worauf ihr die ganze Zeit wartet, und er war ja ein frommer Mann, dass ich komme und euch rette. Und wie will ich kommen? Ich hab's euch doch versprochen. Indem eine Jungfrau einen Sohn gebärt. Das wird der Messias sein. Und er wird euch von euren Sünden befreien. Und er wird Gott selbst bei euch sein. Ich will einen Weg für euch, mein Volk, machen, dass ihr wieder zu mir umkehrt. Ich kann kein Auge zudrücken. Und deswegen überlege ich mir was und mach den genialsten Plan, den es auf der Erde gibt, und werde selbst Mensch in meinem Sohn Jesus Christus. Und deswegen eine Jungfrauengeburt. Weil es Gott sein musste. Gott selbst, der auf diese Erde kommt. Denn nur Gott selbst ist derjenige, der die Probleme der Menschen lösen kann. Denn die Probleme, die die Menschen haben, ist mehr. Die Probleme, die das Volk Israel damals hatte, ist mehr als nur ein römisches Unterdrückerregime. Ist mehr als irgendein Tyrann, der sie als König regiert. Ist mehr als ein Leben, wo man vielleicht nicht immer genug Essen hat. Und das sage ich jetzt so leichtfertig, es ist was Brutales. Probleme, die Menschen haben, sind die Sünden. Und wie kann jemand, der Schulden hat, den Kredit eines anderen lösen und tilgen? Es konnte kein Mensch sein. Gott presst sich in 46 Chromosomen und wird Mensch. Und was ist jetzt die Situation und was ist der Platz von Josef in dieser Geschichte? Von diesem Ziehvater von Gott selbst. Im übertragenen Sinne. Der Engel sagt ihm hier, die Sünde, die schwerste Last, die größte Mauer, das dickste Problem, was die Menschheit hat, wird dieser Messias lösen, und deswegen muss er von mir selbst kommen. Und Josef, und deswegen ist er für mich ein Vorbild, er ist ein leiser Kerl. Ein leiser Gott schickt in einer stillen Nacht, ganz klamm, heimlich könnte man fast sagen, seinen Sohn auf die Welt. Und dieser Josef, von dem wir nicht viel lesen, von dem wir auch nicht viel hören, was er geredet hat. Es ist kein Wort von ihm übersetzt. Wir lesen nur, was er gefühlt hat, was er geträumt hat. Und wir lesen, was er dann getan hat. Und wir lesen das viermal. Und er tat, was der Engel ihm befohlen hat. Denn vier Träume wird Josef haben. Mindestens. Zumindest das, was wir in der Bibel lesen. Und er tat, was der Engel ihm befohlen hat. Das ist der Mut von Josef, dass er sofort tut, was Gott sagt. Das ist nicht wie ein Normalo schon mittlerweile. Denn normal hinterfragen wir, wenn Gott was sagt. Normal überlegen wir und vielleicht denken wir sogar, das ist auch gar nicht falsch. Und ich glaube, oft will Gott genau das. Prüfe mich. Und erkenne, wie ich es meine. Dieser Josef tut, was Gott ihm sagt. Denn Josef hat Folgendes verstanden. Was der Engel ihm da gerade gesagt hat, das sind die Worte, die Johannes in seinem Evangelium so wunderschön und so auf den Punkt gebracht sagt. Die meisten kennen es wahrscheinlich auswendig. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer in ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ich denke, den meisten von uns ist Isaac Newton ein Begriff. Die meisten verbinden mit ihm den großen Physiker und Wissenschaftler, das Gravitationsgesetz, die Prinzipien der klassischen Mechanik, die gehen auf ihn zurück. Ein großer Mann, ein großer Denker, gleichzeitig auch Dichter. Und Und dieser Mann, der sehr viel verstanden hat im Leben, der wurde am Ende seines Lebens gefragt, was sind die zwei wichtigsten Dinge, die du in deinem Leben erkannt hast? Und Isaac Newton hat gesagt, das erste, dass ich ein großer Sünder bin. Und das zweite, dass Jesus Christus ein noch größerer Retter ist. Dass ich ein großer Sünder bin, aber dass Jesus Christus ein noch größerer Retter ist. Und das ist das auch, was Josef hier verstanden hat. Das alles, was hier passiert mit meinem Leben, das durcheinander gewirbelt wurde und geschüttelt, das ist alles größer als ich. Das ist was Geniales, was hier passiert ist. Ich glaube, so ganz hätte das, obwohl der Engel ihm viermal Dinge gesagt hat, obwohl der Engel ihm das auf den Punkt gesagt hat, obwohl Maria ihm gesagt hat, du, mir ist auch ein Engel erschienen, obwohl die Hirten das erzählt haben, uns ist ein riesen Engelschor erschienen, hat uns Folgendes gesagt, wir sollen dieses Kind anbeten. Und dann haben ihn noch irgendwelche, für die vielleicht Freaks, ja, aber irgendwelche ganz besonderen Leute, Magier, Götzenanbeter, hohe Astronomen und Wissenschaftler von irgendwoher, weit her, auf Kamelen oder sonst wie, die da hingekommen sind, ja, aber mit einer riesigen Gefolgschaft, mit riesigen Schätzen, und die kommen da einfach in irgendwo eine Pampa, in eine Hütte oder sonst wo, wo Jesus da gerade geboren wurde, auf jeden Fall ein verlassener Ort. Und wir lesen von der Geschichte, dass die dabei standen und das nur nicht so ganz begriffen haben, was ist hier eigentlich los. Aber sie wussten eins, das ist genial. Es ist größer als mein ganzes Leben. Es sprengt alles, was ich mir jemals vom Leben erträumt habe oder was ich jemals vom Leben gedacht habe. Denn Josef ist sofort aufgesprungen und hat getan, was ihm der Engel gesagt hat. Geh nach Ägypten. Hätte ich vor 2 Jahren diese Predigt gehalten, hätte ich gesagt, wir verbinden mit Ägypten wahrscheinlich nur schöne Sachen. Hurghada, Sharm el-Sheikh, Surfen, Tauchen, tolle Fische, wunderschöne Unterwasserwelt, schöner Strand, günstige 5-Sterne-Hotels zum Entspannen. Wenn ein Jude, ein frommer Jude vor allem, von Ägypten gehört hat und gesagt hat, geh nach Ägypten, dann war das für ihn, geh in die Sklaverei. Geh dahin, wo es dir schlecht gehen wird. Geh dahin, wo die Leute böse zu dir sein werden. Keine Ahnung, was er alles damit verbunden hat. Aber die Geschichte dieses Mannes und des Volkes, von diesem Josef, hat ihm alles gesagt. Nein, überall hin, nur nicht dahin. Geh nach Ägypten. Und was hat Josef gemacht? Er hat mit Gott diskutiert, oder? Nee, Gott, doch nicht Ägypten. Ich meine, das Spannende ist ja auch noch, wie Gott es ihm sagt. Geh nach Ägypten. So, als ob Gott dir im Traum erscheint, geh nach Südamerika. Okay. Wohin? Nach Südamerika. Vielleicht ruft Gott dir einen oder anderen hier in die Mission. So, geh mal dahin und du fragst, hey, das ist so ein verschwommenes Bild. Ja, da ruft Gott mich hin, aber hey, das ist mir viel zu unkonkret. Ich habe gar keine Ahnung, was das für mich heißt. Das kann nicht Gott sein. Weil wenn Gott redet, dann macht er ja direkt die Türen ganz doll auf und zeigt dir direkt den Schlüssel, in welches Auto du dich setzen musst oder was auch immer, ja. Und macht alle deine Wege und Schritte, und das ist so wie bei Super Mario, wenn er dieses Ding da, weiß nicht, wie die heißen da, diesen komischen Stern da, und dann läuft er durch alles durch, ja, und nichts kann ihm was anhaben. Das ist, wenn Gott ruft, oder? Dann ist nichts mehr im Weg einem. Dann sind keine Fragen mehr da, dann sind keine Stolpersteine mehr da, dann ist es auch nicht unangenehm, diese Schritte zu gehen, dann ist alles herrlich, das ist das Beste, was einem passieren kann. Oder? Josef ging nach Ägypten, und Ägypten war furchtbar für ihn. Wann ging er? In der Nacht stand er auf, steht hier. Keine Ahnung, was das für eine Nacht war, die zweite Nacht nach der Geburt, die dritte Nacht, ich weiß es nicht. Eine Woche nachher, wir lesen es nicht genau, aber es scheint ziemlich lang, kurz nach der Geburt zu sein. Eine Schwangere, gerade ohne Arzt und Hebamme, entbundene, Frau auf einen Esel zu setzen und, ich bin nicht Deutschlehrer, ne? Auf einen Esel zu setzen mit so einem kleinen Kind und nach Ägypten zu reisen. Das ist weit. Das ist kein First-Class-Ticket. Im Flugzeug. Aber Josef hat das gemacht. Er stand auf bei Nacht sofort und ging. Wenigstens Gott, wenn du das verlangst von mir, dann sorg für mich für eine gute Gefolgschaft, dass ich irgendwo schön mit einem Kamel mitreisen kann, mit einer Karawane. Sorg vielleicht ein fliegender Teppich, egal wie. Ich gehe dahin, aber da musst du schon für ein paar Dinge noch für mich organisieren. Und das Spannende ist, er baut sich gerade dort seine Existenz auf. Weil, was hat Josef in Ägypten gemacht? Er saß nicht auf dem Sofa und gewartet. Gott hat ihn dorthin geschickt. Er hat nicht gesagt, geh dann und dann zurück. Er hat ihn dorthin geschickt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre vergangen sind. Ich kenne mich da geschichtlich nicht so gut aus. Es gibt unterschiedliche Zeitrechnungen. Es können ein paar Jahre gewesen sein. Locker. Nachdem Herodes gestorben ist. Und der Engel scheint ihm wieder. Sein kleines Business, sein kleines Häuschen hat er aufgebaut, seinen Kredit fast abgezahlt, den er sich dort aufgenommen hat, Bekanntschaften gemacht, die Sprache gerade gelernt, er wollte gerade die Bibel übersetzen. Nein, ich übertreibe jetzt, ja. Das war jetzt schon wieder ins Heute hinein. Und dann sagt Gott zu ihm, geh zurück. Ein Engel erscheint wieder im Traum. Und was sagt Josef? Aber klar doch. Aber klar doch. Sofort geht er zurück. Es ist ein bisschen unfair vielleicht. Wir sagen, das ist ja auch ein Engel. Wenn mir ein Engel sowas sagen würde, würde ich auch sofort reagieren. Ich will uns nicht in die Situation bringen. Ja. Aber ich finde es krass, was wir hier von Josef lernen. Er hat sofort getan, was Gott ihm gesagt hat. Denn er wusste, was in meinem Leben hier los ist, was Gott hier in meinem Leben tut, egal wie sehr es von den Dingen abweicht, wie ich mir mein Leben eigentlich vorgestellt habe. Hier bin ich genau richtig. Weil hier lebe ich auf dem Weg, wo ich merke, das Leben ist mehr als nur mein Häuschen aufbauen, mehr als nur meine süße Verlobte nach Hause zu holen, mehr als eine schöne Familie zu haben. Und das sind alles echt schöne Dinge, die ich gerade erwähnt habe. Und ich finde die toll und ich genieße sie. Mittlerweile seit 10 Jahren mit meiner Frau, seit 2,5 Jahren mit meinem ersten und seit 3,5 Monaten mit meinem zweiten Kind. Seit 2 Jahren mit unserem gemütlichen Häuschen, mit einem schönen Kamin. Und ich liebe es. Und ich finde es toll, hier in Deutschland zu leben. Ich finde es toll, dass ich einen Beamtenjob haben kann. Ja, darf man das so laut sagen? Ich finde es toll, dass ich 12 Wochen Ferien im Jahr habe. Das ist fies, oder? Aber jeder sucht sich seinen Job selbst aus. In diesem Land. Deswegen habe ich kein Mitleid mit niemandem. Auf jeden Fall, ich könnte ja diese ganzen Dinge einfach genießen und sagen, das ist richtig schön. Und das ist schön. Aber Josef merkt an diesem Leben, das macht das Leben nicht aus. Und diese Entbehrungen, dass ich mit einer schwangeren Frau, die Schmerzen hat, die ich vielleicht zwischendrin, keine Ahnung, wie trösten muss, ja. Das kleine Kind, was schreit ohne Ende, weil es auf einer Reise ist. Und ich glaube nicht, dass Jesus, weil er Gott war, nie geweint hat. Und nie geschrien hat. Und immer Bock hatte einzuschlafen. Das glaube ich nicht. Weil zumindest 23 Chromosomen, also die Hälfte von der Mama, waren ja auch Mensch. Und dieser Josef sagte sich aber, das Ganze ist so gut, auch wenn es so krass nicht meinem Lebensentwurf entspricht, weil es so sehr dem entspricht, was Gott für mich vorbereitet hat. Weil es so sehr Gott in meinem Leben ist, Gott mit mir. Und deswegen ist es genial. Ich merke, das Leben ist dann richtig und echt, wenn ich merke, ich lebe das, was Gott von mir will. Ich tue das, was Gott von mir will. Und dann finde ich es auch noch besonders interessant. Warum hat Josef sich nicht in dem Moment, wo Gott gedacht hat, pass mal auf, du kannst jetzt wieder zurückgehen, der deinem Sohn, also dieser König Herodes, nach dem Leben getrachtet hat, ist tot. Ich hätte Gott gefragt, pass mal auf, du hast diese Welt gemacht? Du bist so großartig, schaffst es, dich selbst in einen Menschen zu quetschen, in eine Zelle im ersten Moment und auf diese Welt zu kommen. Und du hast Angst vor einem König und ich muss mit dir fliehen durch Nacht und Nebel. Und jetzt kann ich zurückkommen, weil du keine Angst mehr hast. Der böse Mann ist nicht mehr da. Das waren alles nicht Gedanken von Josef. Nein. Vielleicht von uns wären es die Gedanken gewesen. Aber Josef sagt einfach, okay, Gott sagt, ich tu. Und fertig. Und er kommt zurück. Und dann lesen wir nichts mehr von ihm. Ja, nichts mehr. Ganz kurz nur noch mal. Vielleicht denkst du über dein Leben, über viele Dinge nach. Vielleicht träumst du auch im Moment noch. Und es sind Träume, wie du dir dein Leben vorstellst. Du versuchst sie auch sehr, sehr doll, wie der fromme Josef, mit dem im Einklang zu bringen, was Gott von dir möchte. Weil sonst würdest du vielleicht an diesem Morgen nicht in einer Kirche sitzen. Dein größter Wunsch in deinem Leben entspricht, und die sind unterschiedliche Altersgruppen da. Die einen schauen vielleicht zurück und überlegen sich, was ist aus meinen Träumen geworden. Andere schauen noch nach vorne und sagen, was wird noch daraus werden? Wow. Und andere sagen, wow, ja, ist doch nicht alles ganz so, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ja? Ich habe mir das so und so vorgestellt. Was ist das Ägypten, in das Gott dich geschickt hat? Vielleicht wolltest du Arzt werden. Und die Station als Krankenschwester ist dein Ägypten. Vielleicht wolltest du studieren. Und die Ausbildungsstelle, die du nur bekommen hast, ist dein Ägypten. Vielleicht sind die Träume, ein tolles Leben mit einem tollen Menschen zu führen, zerplatzt. Und die Einsamkeit in deinem Zimmer ist im Moment dein Ägypten. Und du fragst dich, Gott, was mache ich hier? Ich weiß nicht, was dein Ägypten in deinem Leben im Moment ist. Das Exil deiner Träume, wo Gott dich im Moment platziert hat, wo vieles zerplatzt ist. Ich weiß nicht, was in deinem Leben los ist. Aber ich kann eins wissen aus dem, was ich von Josef hier lerne. Wenn Gott dich nach Ägypten schickt, dann weil er was vorhat. Dann weil er dort auch bei dir sein will und mit dir sein will. Dann weil er... Und wenn es vielleicht in deinen Augen nicht direkten Grund hat, aber dir 100% sagt, wie es im Psalm so schön heißt, und im finstersten Tal bin ich bei dir. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich weiß nicht, was dein Ägypten ist, aber ich weiß, dass Gott mit dir ist. Vor allem, wenn Gott dich dahin geschickt hat. Ich weiß nicht, was vielleicht das Ägypten ist, in das Gott dich im Moment ruft und du sagst, nein. Dahin nicht, das will ich nicht. Ich möchte abschließen mit einem Ausblick. Wir feiern Advent und wir feiern, dass Jesus wiederkommen wird. Wir feiern heute nicht mehr die Freude nur auf Weihnachten, dass er dann als Kind gekommen ist. Es wurde so schön gebetet vorhin, ich weiß nicht von wem, in der Gebetszeit, wir warten auf dich. Wir feiern, dass unser Herr wiederkommt. Und es gibt ein Versprechen in der Bibel. Dieses Wiederkommen wird nicht leise sein. Dieses Wiederkommen wird nicht klammheimlich sein. Dieses Wiederkommen, da würde mein Sohn, wenn er dann lebt, nicht sagen, wo ist dieser Jesus? Er wird ihn hoffentlich sehen, weil er sein Kind dann ist. Aber die ganze Welt wird ihn dann sehen. Alle Menschen aller Zeiten werden ihn sehen und werden vor ihm die Knie beugen. Die Frage wird sein, bin ich dann sein Freund oder nicht? Und in dem Johannesevangelium, das habe ich ja nicht einfach nur so, weil es so schön ist, gelesen. Da lesen wir ja, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt. Und deswegen war es leise. Nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Deswegen kommt der Retter leise. Er will nicht Marionetten oder zu schockstarre, erstarrte Geschöpfe, weil das wäre passiert, wenn wir ihn gesehen hätten. Er möchte Menschen, die ihn lieben. Er möchte Menschen wie Josef, die tun, was er sagt, weil sie ihn lieben. Deswegen kam er leise. Aber er wird in Herrschaft kommen. Und das dürfen alle Menschen wissen, die sagen, will ich aber sehen, Jesus. Ich will sehen und ich möchte, dass die ganze Welt sieht, dass das nicht umsonst ist, dass ich mit dir lebe. Jesus wird wiederkommen und ich möchte abschließen mit diesen herrlichen Worten aus der Offenbarung. Da lesen wir, es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ich komme wieder. Und dann komme ich laut. Für die, die meine Freunde sind, laut, weil es ein Fest ist, voller Freude. Für die, die meine Feinde sind, laut, weil der Himmel schamrot werden wird, vor Scham. Das ist unser Gott. Er kam als Retter auf diese Welt, weil er uns retten will. Weil er dich in deinem Leben, in welchem Ägypten du auch immer steckst, wo auch immer dich er vielleicht hingeführt hat oder deine Lebensumstände dich hingeführt haben, was auch immer andere Menschen mit dir gemacht haben. Er kam in diese Welt ganz leise, um ganz leise zu deinem Herzen an diesem Morgen zu sagen, Ich werde einmal laut kommen. Ich werde in Macht kommen und in Herrlichkeit. Und ich will dann, dass es ein Augenblick der Freude für dich ist. Ein Augenblick, wo du Lichter anmachst und Kerzen entzündest. Wo du feierst und man sich Geschenke schenkt und man sich umarmt und man lecker isst. Amen.